Ich habe vorhin betont, wie wichtig meiner Meinung nach die Aquila-Studie ist. Für Patienten, für Sie, für Novartis. Ich bin stolz, dass die Aquila bereits so schnell nach dem Start die ersten Daten liefert. Ich darf Ihnen nun hier die ersten Baseline-Charakteristika vorstellen. Diese Daten sind nun bereits auf den diesjährigen EULA, den Europäischen Kongress der Rheumatologie in Madrid, vorgestellt worden. Dort trafen sie auf großes Interesse und sorgten aber auch für teilweise hitzige Diskussionen. Eine Peer-Review-Publikation ist aktuell in der Finalisierungsphase. Wir werden Sie hierzu per Newsletter informieren. Aber nun zu den Daten. In dieser Analyse haben wir eine Gruppe von 572 Patienten ausgewertet. Darunter befanden sich 187 AS-Patienten und 385 PSA-Patienten, was mit einer Verteilung von 32,7 zu 67,3% der aktuellen Gewichtung der beiden Indikationen, von der schon Herr Strissel gesprochen hat, entspricht. Wie erwartet, überwiegt das männliche Geschlecht in der Subgruppe der AS-Patienten. 64,2% der AS-Patienten waren männlich. Die Geschlechtsverteilung in der PSA-Gruppe ist minimal in Richtung des weiblichen Geschlechts verschoben. Der Anteil der Männer betrug hier 41,8%. Die Patienten in beiden Gruppen scheinen übergewichtig zu sein, mit einem BMI-Durchschnitt von 27,6 Kilogramm pro Quadratmeter in der AS-Population und sogar 29,2 Kilogramm pro Quadratmeter in der PSA-Population. Weitere Analysen zeigten, dass über 3/4 der Patienten in den beiden Gruppen einen BMI von über 25 Kilogramm pro Quadratmeter aufwiesen. Die Patienten waren im Schnitt 50,9 Jahre alt. Die AS-Patienten waren dabei tendenziell mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren jünger als die PSA-Patienten, welche im Durchschnitt 53 Jahre bei Einschluss in die Aquila alt waren. Woher kommen die Patienten, die bei der Aquila eingeschlossen worden sind? Die meisten eingeschlossenen Patienten, also über 50% in den beiden Gruppen, kommen vom Allgemeinarzt. Ein ganz kleiner Teil kommt von Orthopäden, hier natürlich überwiegend die AS-Patienten mit 15%. In der PSA-Gruppe sind es nur 3,2%. Diesen Punkt haben wir mit mehreren Kollegen und Ärzten diskutiert. Da wir im ZHF die letzte Überweisung erfragen, von wem wurde der Patient an dieses Zentrum verwiesen, wissen wir nicht, ob dies der ganze Weg der Patienten zu Ihnen war. Wenn wir uns später die Zeit bis zur Diagnose genauer anschauen, beziehungsweise wenn wir die Zeitspanne zwischen der Diagnose und dem Einschluss in die Studie analysieren, wird es klar, dass ein Patient mehrere Stationen durchlaufen haben musste, bevor er bei Ihnen angekommen ist. So denken wir, dass zum Beispiel ein Orthopäde einen AS-Patienten zuerst zu einem Allgemeinarzt zurücküberweist, und der Allgemeinarzt dann diesen AS-Patienten schließlich zu einem Rheumatologen überweist. Das würde erklären, warum die Mehrheit der Patienten zu Ihnen von den allgemeinen Ärzten kommt. In der Gruppe der AS-Patienten spielt eine Überweisung durch einen Dermatologen mit knapp 1% eine minimale Rolle. Dagegen kommt von Ihren Rheumatologen-Kollegen etwa 6,7% Ihrer AS-Patienten. In der Gruppe der PSA-Patienten stellen Überweisungen durch einen Rheumatologen mit 11,4% und einen Dermatologen mit 6,9% die zwei größeren Gruppen dar. Welche Daten liefern uns die Baseline-Charakteristika hinsichtlich der Zeit bis zu einer gesicherten Diagnose? Es scheint, dass eine zeitnahe Diagnose einer PSA oder einer AS weiterhin ein Problem darstellt. Nur etwa 1/4 der Patienten in beiden Gruppen bekommt eine bestätigte Diagnose einer PSA oder einer AS in weniger als einem Jahr nach dem Auftreten der ersten Symptome. Daten zeigen auch, dass bei fast einem Viertel der Patienten eine gesicherte Diagnose auch nach 10 und mehr Jahren nach dem Auftreten der ersten Symptome immer noch ausbleibt. In der Aquila sammeln wir nur Daten zu bestimmten Komorbiditäten. Dazu gehören koronare Herzerkrankungen, KHK, Schlaganfall, Herzversagen, Plaquepsoriasis, Uveitis und Depression. In der Gruppe der PSA-Patienten waren die kardiovaskulären Komorbiditäten häufiger als in der AS-Gruppe. Um Zahlen zu nennen, 8,3% der PSA-Patienten litten an einer KHK. In der Gruppe der AS-Patienten waren es nur 2,7%. 2,1% der PSA-Patienten erlitt in der Vergangenheit einen Schlaganfall. Keine der AS-Patienten war hiervon betroffen. An Herzversagen litten 3,1 der PSA-Patienten. Die Häufigkeit dieser Erkrankung in der AS-Gruppe war 0,5%. Die häufigste Komorbidität in den beiden Gruppen war eine Depression. Dabei scheinen die PSA-Patienten mit über 15% mehr betroffen zu sein als die AS-Patienten mit 9,1%. Plaquepsoriasis spielte, wie erwartet, kaum eine Rolle in der Gruppe der AS-Patienten. Unter 10% der AS-Patienten litt an einer Plaquepsoriasis. Dagegen waren erwartungsgemäß PSA-Patienten häufiger betroffen. Mehr als 60% der PSA-Patienten berichtete eine Plaquepsoriasis. Mehr als 12% davon hatte eine schwere Form bei der Baseline. Die AS-Patienten waren häufiger als die PSA-Patienten von einer Uveitis betroffen, mit 4,8 versus 0,8%. Wie krank sind unsere Patienten, wenn sie in die Aquila eingeschlossen werden? Die Daten zeigen, dass bei der Baseline beide Erkrankungen, AS und PSA, relativ aktiv waren. Nichtsdestotrotz ist die Aktivität der Erkrankung der Aquila-Patienten ein wenig niedriger als die durchschnittliche Aktivität der Erkrankungen der Patienten, welche in den klinischen Studien mit Secukinumab behandelt worden sind. PSA-Patienten hatten eine hohe durchschnittliche Anzahl von geschwollenen mit 4,1 und druckempfindlichen Gelenken 7,9. Der Median der CAP lag bei 4,6 Milligramm pro Liter. Weitere Analysen zeigten außerdem, dass fast 40% der Patienten eine CAP von über 5 Milligramm pro Liter aufwiesen. PSA-Patienten hatten eine erniedrigte Lebensqualität, unter anderem durch den durchschnittlichen Wert von PSA von 5 gezeigt. Auch in der Gruppe der AS-Patienten war das CAP mit Median von 7,6 Milligramm pro Liter erhöht. Über Hälfte der Patienten zeigte CAP von über 5 Milligramm pro Liter. Bastei war im Schnitt 5,5. Wie auch in der Gruppe der PSA-Patienten können wir eine erniedrigte Lebensqualität beobachten. Der durchschnittliche ASSOS Health Index war hier 8,4. Wie sind die Aquila-Patienten in der Vergangenheit behandelt worden? Alle Patienten sind vor dem Einschluss in die Aquila pharmakologisch behandelt worden. Die Daten zeigen, dass die Behandlung mit CDMATs und NSAR in beiden Gruppen Unterschiede aufweisen. Die vorherige Behandlung mit CDMATs war selbstverständlich häufiger in der Gruppe der PSA-Patienten mit 72,7%. Aber auch ca. 37,4% der AS-Patienten ist mit CDMATs behandelt worden. Wir vermuten, dass es sich hier um Patienten mit AS mit Beteiligung des peripheren Skeletts handelt. Unter klassischen DMATs waren die häufigsten Sulfasalazin mit 71% und MTX mit etwa 57% für die AS-Patienten. Während die PSA-Patienten meistens mit MTX etwa 78% und Leflunomid mit knapp 40% behandelt worden sind. Uns überrascht der kleine Prozentsatz der AS-Patienten, die mit NSAR behandelt worden sind. Laut der vorliegenden Analysen sind nur etwa 60% der AS-Patienten in der Vergangenheit mit NSAR behandelt worden. Wir denken, dass es sich hier um einen gewissen Underreporting oder Underdocumentation-Effekt handelt. Vermutlich dokumentieren Sie im ZAF nur die Medikation, die Sie selbst verschrieben haben, beziehungsweise die Medikation, welche laut einem Arztbrief der überweisende Kollege angeordnet hat. Fehlen Ihnen diese Briefe oder Informationen? Oder handelt es sich hier womöglich um eine Selbstmedikation beim jeweiligen Patienten? Die meisten der NSAR sind ja frei verkäuflich. Fällt am Ende dies in der Dokumentation im CAF? Hier auch meine große Bitte an Sie als Behandler. Wie Sie sehen, es ist extrem wichtig, auch solche Medikamente, also Informationen, die Sie durch die Anamnese gewinnen, zu dokumentieren. Die meisten Patienten in den beiden Gruppen, 64,2% der AS-Patienten und 67,5% der PSA-Patienten, sind bereits mit Biologika behandelt worden. Dies bedeutet aber auch, dass ungefähr ein Drittel der Aquila-Patienten Secukinumab als First-Line-Biologikum erhalten hat. Die meisten dieser biologisch vorbehandelten Patienten, also 72,2% der AS-Patienten und 76,1% der PSA-Patienten, haben nicht auf die Biologika-Therapie adäquat angesprochen. In der AS-Subgruppe ist unter den verabreichten biologischen DMARDs Adalimumab mit 67,5% federführend. Dicht gefolgt von Enbrel mit etwa 60%, dann folgt Certolizumab mit 45%, weiter ziemlich knapp nebeneinander mit jeweils über 30% Golimumab, Infliximab und Secukinumab. Biosimilars scheinen im Jahre 2016 mit einem Prozentsatz von knapp 1% eine marginale Rolle zu spielen. Ein ähnliches Bild finden wir bei PSA-Patienten. Auch hier erhielten die meisten der biologisch vorbehandelten Patienten Adalimumab mit 63,1%, danach folgt Enbrel mit 46,5%, weiter Ustekinumab und Secukinumab mit jeweils ca. 30%, gefolgt von Cimzia mit 25%. Auch jeweils ca. 15% der Patienten ist vor dem Einschluss in die Aquila bereits mit Golimumab oder Infliximab behandelt worden. Das waren die Daten, die ich Ihnen im Augenblick zeigen könnte. Und ich bin ganz gespannt, wie die Wirksamkeitsdaten und die Therapieadhärenzdaten ausschauen werden, die wir demnächst im August auswerten werden. Mein größter Dank geht an Sie, die Aquila-Studienzentren. Durch Ihre Mitarbeit ermöglichen Sie uns, diese und weitere spannende Daten zu analysieren und damit womöglich zum besseren Verständnis der PSA und der AS beizutragen. Vielen herzlichen Dank. Und abschließend bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser innovativen Vorstellung der ersten Daten aus Aquila-Studie. Auf Wiederhören.